Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
So, und du? Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Good morning, good morning, my love.
Au!
Ah, oh.
Au!
Oh, das ist das Mikrofon.
Aua!
Das war das Mikrofon.
Ich wollte dir gerade die Wange streicheln.
Ja, hast das Mikrofon
und Tisch,
gestreichelt.
Ja, und einen Tischi geben. Jetzt kriegst du kein Tischi.
Ja. Hat das Telefon Tüschi gekriegt, das Telefongott, das Mikrofon.
Ja.
Oh, Leute.
Und es gibt jetzt auch kein Lazy Sex am Morgen.
Ne? Kein Lazy Sex am Tag, Lazy, ja.
Ah.
Sag mal, geht euch das, wir begrüßen erstmal die Millionen von Zuschauern. Ne?
Moin, Leute,
moin.
Ja, da hinten links auch moin.
Ja, moin. Ja,
da vorne in den Kissen auch.
Ja. Lazy Sex. Naja, was wollte ich sagen? Geht euch das auch so? Also Annika und ich, wir haben einen dermaßen Schlafdrang.
Oh, Wahnsinn.
Aber jetzt hat schon ich den ganzen Tag verpennt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe die Küche sauber gemacht.
Das stimmt.
Ich habe aber geputzt, gewienert und
den ganzen Schreibtisch geputzt.
Und den Schreibtisch geputzt.
Alles, was draufsteht. Und den Kühlschrank hat er geputzt.
Auch von innen sauber.
Oh, gib mir bloß mal meinen Tee, danke.
Meine Güte.
Ich muss es mal ein.
Aber der Anfall geht irgendwann vorbei. Aber man muss es ausnutzen. Wenn man plötzlich so in Gang ist, ne, dann muss man das ausnutzen. So. Lecker Tee am
Morgen.
Ja.
So. Und jetzt kann ich ja schon aus den Augen gucken. Ja.
Ich bin's, dein Mann.
Hallo, Tilly, mein Mann.
Ja, hallo, Annika.
Würde ich den wieder nehmen, ist ja die Frage.
Und
die Antwort lautet ja.
Ja, bitte.
Ja.
Ja.
Ich würde ihn wieder nehmen.
Ja.
Mhm.
Hast einen dicken Fang gemacht, ne?
Habe ich, ja. Ja, du durftest mich im Rautek-Griff über die Schwelle unserer Hütte schleifen.
Da, wir haben ja damals in Norwegen geheiratet. Mhm. So ganz für uns, ne? Mhm.
Das war toll,
ja, das war oben auf den Lofoten. Das haben wir alles vor, kann man vorbereiten, haben wir vorbereitet, hier von Hamburg aus. Und das war dann ja eine Hochzeit, das ist in Norwegen so üblich, das machst du vor einem Richter.
Ja, praktisch im Ortsamt, ne?
Ja, also ganz unromantisch eigentlich.
Mhm.
Aber es war ganz süß und der Richter, der war jünger als wir. Und als Trauzeugen hatten wir dann zwei da aus dem Büro.
Ja, genau.
Zwei Frauen, ja.
Oh, es war schön, direkt unter der Unabhängigkeitserklärung.
Genau.
Oh, das war klasse.
Und dann haben wir das, ja.
Auf Norwegisch und dann immer übersetzt auf Englisch, hat er immer so zweisprachig gemacht, das hat er schön gemacht.
Ja, ne?
Und sehr modern. Also das Ganze ist modern.
Mhm.
Auch das, was er dazu sagt, das geht um Gleichberechtigung. Und also.
Genau.
Ganz toll. Ja.
Das war.
Würde ich auch jederzeit wieder machen.
Ja,
das fand ich ganz toll.
Ich glaub,
also für uns beide war es genau richtig.
Wir heiraten uns beide. Und nicht. Ich kenne andere, ich weiß. Und ist für viele auch ein Traum. Und ganz groß heiraten und in Weiß heiraten und so. Erlebe ich ganz häufig, ist auch wieder mehr.
Ich glaube auch.
So ein Riesentrend.
Mhm.
Oh. Ja, wie soll ich sagen? Ja, gut. Also, nee, ich will es nicht verhalten. Das ist deren Art und es ist schön. Unsere Art war eine andere. Aber es ist ein irrer Aufwand, was da manchmal betrieben wird.
Ja.
Vom Geld wollen wir gar nicht erst reden.
Wir hatten ja auch am Anfang überlegt, das in Hamburg zu machen. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute. Und irgendwann haben wir uns gesagt, Moment mal, wir wollen doch eigentlich uns eigentlich nur gegenseitig bestätigen, dass wir zusammenbleiben wollen.
Ja.
Und das ist für uns eine sehr ernsthafte
Lebensfrage
beantwortet. Und das geht eigentlich nur uns beide an, wie so ein Riesen. Krams drumherum.
So ein Riesenapparat.
Nee.
Nee.
Und es wurde auch immer teurer. Und dann haben wir gesagt, nee, also davon würden wir lieber in Urlaub fahren? Also ist denn das wirklich so? Nein, ist es nicht. Und die einzigen, die wirklich wahrhaftig davon enttäuscht wären, dass es nun keine Feier oder sowas gab, das waren so die engsten Familien drum Angehörigen. Aber denke ich mal, ne? So, aber auch das wäre eine Geschichte von 10 Leuten gewesen irgendwie. Und das konnte man nicht machen.
Nee.
Weil dann wäre der Nächste wieder und dann noch wieder jemand enttäuscht und du musst aber doch sowieso einladen und ja, und dann ist auch schon der Übergang zu beruflichem fließend. Also
Und jetzt ist der Übergang zu unserem Thema fließend, weil wir haben die Kontrolle darüber behalten, wann, wie, wo, was und in welchem Rahmen wir feiern wollen.
Das hast du jetzt aber geschickt.
Ja, habe ich so, habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann bist du endlich zu Ende? Und damit ich da reinplatzen kann.
Ja,
also,
ja.
Es
ja.
geht um das Thema Kontrolle.
Kontrolle.
Hat sich Annika gewünscht.
Ja. Na? Und zwar heißt das, ich habe mal geguckt, so, was sagt das Internet dazu?
Na?
Was heißt das? Wie wird das bei Wikipedia und online und so weiter, wie wird das überall definiert? Und das Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik,
ja.
Das Stangel-Lexikon.
Ach, der Herr Stangel,
der Herr Stangel, der sagt zum Beispiel, Kontrolle zu haben bedeutet für Menschen, dass es einen erkennen- und vorhersehbaren Zusammenhang zwischen eigenem Handeln und den darauf folgenden Ereignissen und Konsequenzen dieses Handelns gibt. Also in unserem Fall, ne, wenn wir also heiraten, dann gibt es in jedem Fall immer eine Konsequenz. Also tun wir das nicht in hier, denn wir haben ja die Kontrolle darüber. Dann haben andere natürlich die Kontrolle nicht und damit ist es für sie schade, wenn sie nicht dabei sind. Aber wir haben die Kontrolle darüber, dass es so aussieht, sodass wir es wollen.
Ja. Ne? Und damit haben wir 100% nämlich das so verwirklicht, so wie wir es haben wollen.
Ja.
Und mussten nicht auf irgendwelche Animositäten, was ich so miterlebe. Ah, nee, wenn wir den einladen und die kommen mit denen wieder nicht und dann können wir so und wie ist die Sitzordnung und dann benehmen sich plötzlich wieder irgendwelche Leute daneben, weil die keine Ahnung, besoffen sind. Ich weiß nicht was. Aber was du sagst, Psychologie, also Kontrollüberzeugung, ja. Ist ein asperhuraltes Ding, wird jeder Psychologiestudent mit gequält, will ich nicht sagen. Das ist wirklich interessant. Weil wir unterscheiden grob, wir Psychos, zwischen zwei Formen von Kontrollüberzeugung. Einmal die interne, die internale und einmal die externale. Also internale heißt, ich bin der Überzeugung, dass ich, wie soll ich sagen, Kapitän in meinem Leben bin. Dass ich, wenn ich etwas tue, dass ich etwas bewirken kann. Also dass ich mein Leben weitestgehend so leben kann, dass ich sage, ja, ich mache das. Also intern. Dann gibt es die externe Kontrollüberzeugung, ich bin Spielball der Mächte.
Schicksal. Also wenn jemand an Schicksal glaubt zum Beispiel, dann glaubt er ja daran, dass irgendwer external über sein Leben bestimmt. Ist
oder
sowas.
Genau. Und vor allen Dingen eben die anderen. Die Lehrer, ja, ob ich eine 5 in Mathe kriege oder nicht, das ist eine Sache, das ja, habe ich keinen Einfluss drauf, weil das machen ja die Lehrer. So.
Also das sind praktisch auch Leute, die Schuld für viele manchen Missstände in ihrem Leben woanders suchen, bei anderen Leuten.
Genau, beziehungsweise, und da kommen wir jetzt, wir bewegen uns im Bereich der Lerntheorie, der Lernpsychologie. Oh, ich glaube, Mitte der 60er Jahre wurde das schon entwickelt von einem Menschen namens Rotter, einem amerikanischen Psychologen.
Rotter?
Jo, genau.
Ich spreche das jetzt mal so.
Mit Zimtstern, ne?
Mit Zimtstern, jo. Leute, es gibt Quarkbällchen und Zimtstern heute.
Ja, ganz ernährungsbewusst heute.
Es möge jeden Tag ein Sonntag sein.
Oh, heute mit Musik, Kinders. Ja. Okay, ja gut. Also, ich probiere es nochmal. Herr Rotter, aus Amerika, der ist fast 100 Jahre alt geworden. Der ist 1913 geboren und 2013 oder 14, ja, sowas, ist er gestorben. Echt, so Psychologen können richtig alt werden. So, und Herr Rotter hat eben diese soziale Lerntheorie mitentwickelt und er sagt, dass bezogen auf Kontrolle, dass deine Lernerfahrung als Kind deine Kontrollüberzeugung beeinflussen. Das heißt, wenn du sehr früh als Kind auch von deinen Eltern immer das Gefühl bekommen hast, komm, du kannst sowieso nichts. Was soll das? Oder wir nehmen dir alles ab, weil du bist so unfähig. Und komm, ich mach dir die Schuhe zu, ich mach dies und das, weil geht ja schnell, du kannst es nicht. Oder dass du auch das Gefühl hast, egal ob ich mich anstrenge oder nicht, es bringt sowieso nichts, weil ich kriege sowieso nur ausgemeckert. Dann kann innen drin, in deinem kleinen Kopf, in deinem Herzen, so ein Gefühl entstehen wie, ich habe es nicht unter Kontrolle, ich kann machen, was ich will. Mhm. Also was soll's. Anderer Begriff dazu ist dann gelernte Hilflosigkeit, weil da gibt es dann eben Kinder und nachher auch Jugendliche, auch Erwachsene, die sagen, ich kann, es ist sowieso scheißegal, was ich tue. Ich bin immer auf andere angewiesen. Mhm. So. Stichwort Helikoptereltern, die ihren Kindern immer alles abnehmen.
Ja. Gegenteil wäre?
Gegenteil wäre, du schaffst das. Ich bin sicher. Mhm. Aber ich traue dir das zu. Probier mal. Wenn es nicht funktioniert, dann kommst du und dann helfe ich dir, aber du bist super, du kriegst das hin. Mhm. So. Und dann, wenn es nicht so 100%, nicht schlimm, dann gucken wir mal, vielleicht lag es auch an den Mathelehrer, dass du da mal eine 5 geschrieben hast oder die Aufgaben waren zu schwer, kann sein. Aber das nächste Mal üben wir ein bisschen mehr und dann kriegst du das hin, ich bin sicher. Mhm. Und wenn du so in der Atmosphäre aufwächst, dann bist du auch mutig. Und dann probierst du dich auch gerne aus. Mhm. Und dann hast du das praktisch das Gefühl, das Leben ist für mich da. Mhm. Und ich kann mein Leben auch weitestgehend kontrollieren. Mhm. Wo soll es hingehen? In welche Richtung? Was will ich gerne machen? Und zauberhaft. Ne? Und zwischen diesen beiden Extremen pendeln wir uns eigentlich alle so ein. Mhm. Mhm. Aber schöner wäre es natürlich, wenn du innen drin das Gefühl hast, jo, ich kann es kontrollieren. Mhm. Mhm. So, das war der Ausflug in die Psychologie. Nebenbei, ne? Also wenn du immer mehr das Gefühl hast, es ist sowieso egal, was ich tue. Mhm. Ich kann lieb sein, ich kriege ausgemeckert, ich kann doof sein, ich kriege dann sowieso ausgemeckert, wie auch immer. Das ist schon eine Stufe, die langfristig oder mittelfristig in Richtung Depression dann gehen kann. Mhm. Weil Depression heißt auch, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Hat sowieso keinen Sinn. Ich bleibe am liebsten bleibe ich im Bett. So. Mhm.
Mhm. Aber wie kann man denn die Kontrolle praktisch wieder erlangen? Mhm. Also eigentlich ist es ja letztendlich eine Frage auch so ein bisschen der Entscheidung. Also ich kann ein bisschen insofern, weil es nützt jetzt nichts zu sagen, so, na, ab morgen habe ich die Kontrolle wieder. Mhm. So leicht geht es nicht. Aber so sich selbst auf diesen Weg machen, um sich vielleicht das erste Erfolgserlebnis zum Beispiel zu verschaffen.
Genau.
Um dann auch zu sagen, gut, ich schraube jetzt einfach meine Ansprüche mal so ein bisschen runter.
Zum Beispiel.
Also wenn ich mir die ganze Zeit vorstelle, mein Traummann lässt Brad Pitt aussehen wie den Anwärter auf eine Schönheits-OP, sondern er muss noch viel attraktiver sein.
Ja, dann landest du bei mir.
Na, ja, auf der Couch.
Was war das eben für ein gäsiges Lachen?
Ja, das war ein echtes, lustloses Wiehern. Und du hast also Vorstellung, das ist so ein toller Mann, sowas gibt es eigentlich überhaupt nicht.
Naja.
Damit man da gar nicht erst in die Nähe kommt. Hm. Also damit schon das Scheitern im Vorfeld eingeplant ist.
Genau. Hm.
Genauso wie über völlig überzogene Gehaltsvorstellungen oder Jobvorstellungen, um sich nicht einzugestehen, dass man da sowieso nicht so landet, weil man es gar nicht so weit kann.
Das ist dann so ein bisschen eine Mischung aus dieses Self-Fulfilling Prophecy.
Ja.
Also,
na, habe ich doch gesagt.
Genau. Ne? Ich wusste das von vornherein. Ich kriege das sowieso nicht. Warum soll ich mich überhaupt anstrengen?
Mhm.
Genau. Das ist so eine Oh Gott, jetzt werden wir immer so englisch, aber wie heißt das auf Deutsch? So Self-Handicapping Strategy, also selbst, ich stehe mir selbst im Bein.
Genau.
Ich bin nämlich
selbst. Mir selbst eigentlich im Wege, genau. Weil ich mir immer wieder selber klar mache, dass ich ja doch nicht so gut bin. Mhm. Beziehungsweise ich kann auch allen anderen wieder die Schuld geben. Da haben wir es ja wieder. Mhm. Diese fehlende Kontrolle, indem ich eben sage, naja, wusste ich doch. Mhm. Ich wusste von vornherein, dass ich da nicht genug Geld verdiene. Mhm.
Genau.
Na?
Und das ist etwas, was dann dein Selbstwertgefühl wieder zum Begriff, Leute, heute wird es psychologisch, ihr merkt es. Mhm. Dein Selbstwertgefühl wiederum schont. Mhm. Wenn du anderen die Schuld gibst, wenn du die Kontrolle externalisierst, oh, noch ein Begriff, also du gibst die Ursache für dein Scheitern ist draußen. Mhm. Das nennt man attribuieren, also du gibst den anderen draußen die Ursache, das ist deine Erklärung. Ja, das schont dich. Mhm. Das heißt, ich kann so weitermachen.
Ne? Und dass das so viel Geld war wieder an der Kasse, da hat doch die Kassiererin Mist gemacht. Und so, also so auch für sich selber immer andere verantwortlich machen. Ja. Auch fürs eigene Scheitern, für alles. Ja. Und somit muss ich auch nicht darüber nachdenken, warum ich jetzt gerade keine Kontrolle über mein Leben habe. Mhm. Weil das hat ja jemand anders.
Oder das Schicksal, oder die draußen die Welt, oder
ne? Das Universum.
Das Universum, was sind die Sterne, die nicht so ganz sie waren.
Ne?
All das gibt tausend Gründe.
Auch gleichzeitig ist das auch wieder der Ort, der dir natürlich dann auch die Sicherheit geben kann. Ne? Das Universum wartet auf dich. Das ist ja so schwammig. Das ist eigentlich gar nichts.
Ja.
Ne? So.
Also ich hatte es da wirklich mit Erik Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Es ist auch alles deine, so ein bisschen, ja, weil das ist so sehr fern und einfach so ganz weit gefasst und so ganz so, ne?
Auf der anderen Seite brauchen wir, um gesund zu bleiben, psychisch vor allen Dingen, das Gefühl, dass unser Leben einigermaßen vorhersehbar, einigermaßen sicher ist und dass wir einigermaßen die Kontrolle darüber haben.
Richtig.
Das ist schon ein Gesundheitsfaktor auch.
Also ich habe ja auch über dieses Thema öfter nachgedacht, gerade in der Zeit, in der ich jetzt nur so krank da niederlag. Weil in dem Moment, wo man krank wird und hilflos ist, verliert man die Kontrolle.
Ja.
Das ist einfach, es passiert.
Ja.
Du kannst die Kontrolle nur Schritt für Schritt wieder darüber erlangen, was dein Körper hinkriegt. Mhm. Aber er kriegt eben auch nur die Dinge so weit hin, wie es möglich ist. Mhm. Und wenn du aufstehst und deine Beine wackeln wie verrückt und du kommst mal gerade 3 Meter bis zum Rollstuhl, dann ist das einfach, es einfach so. Und dann musst du nicht sagen, ich habe die Kontrolle nicht und überhaupt. Doch, ich habe sie über diese 3 Meter.
So.
Und ich habe sie noch nicht über 4.
Da haben wir wieder dann noch nicht.
Ja.
Was in der letzten Sendung von vielen ganz positiv aufgenommen wurde. Anne, ich weiß nicht, wer hatte auch gesagt, ja, habe ich sofort adaptiert. Ich kann es noch nicht.
Noch nicht.
Ich habe noch nicht die Kontrolle.
Genau, ich habe noch nicht die Kontrolle über mein Leben. Nein, aber vielleicht muss ich da anders rangehen. Ich habe die Kontrolle inzwischen über 3 Meter. Mhm. Das ist mehr, als ich sie letzte Woche hatte. Mhm. Also, alle Achtung, muss ich sagen. So. Und habe sie dann vielleicht am Montag oder am Dienstag oder, ne, oder am Freitag dann über den 4. Meter. Mhm. Und so kriegt man Schritt für Schritt die Kontrolle wieder. Mhm. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich den Zustand von vor irgendeiner Sache hinkriege. Das ist, nein, Das muss ich einfach, den Gedanken muss ich woanders hinschieben, weil der bringt mich sofort wieder dahin, dass ich sage, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben, ich schwimme hier durch die Gegend, ich habe...
Das wird ja sowieso nichts mehr. Was soll ich denn überhaupt anstrengen? Richtig. Und ich will wieder, ich habe die Vorstellung, wie es vorher war.
Genau.
Und ich will wieder da rein.
Und ich will jetzt wieder meine Sachen schnappen und wieder rund um die Erde hotten und fahren und fliegen. Ist aber nicht im Moment. So, dann schieben wir doch diese Vorstellung mal ein bisschen zur Seite, weil die ist einfach viel zu weit weg und vollkommen unrealistisch. Mhm. Realistisch ist aber zu sagen, ich komme bis Weihnachten vielleicht bis zum Parkplatz. Mhm. In unser Auto, in den Hafen, in was weiß ich, irgendwie sowas.
Also realistische Ziele setzen?
Ja.
Auch träumen. Ich hab, also das heißt jetzt nicht, dass man nur die harte Realität sieht, das ist auch gut. Zwischendurch sich mal so eine Vision, mal so einen Traum, auch mal so ein Gefühl dafür zu haben, wie könnte es mal sein.
Das, denke ich, ist ganz wichtig, Träume zwischendurch. Mhm. Interessant ist es ja eigentlich, dass gerade wir Deutschen so sehr mit diesem Thema Kontrolle zu tun haben.
Oh ja.
Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber so dieser Wille und alles so kontrollieren zu wollen. Und ist dir mal aufgefallen eigentlich, wenn du irgendwas, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas... Ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber dann ist sofort der Ruf immer nach irgendeiner staatlichen Stelle oder nach irgendwas da, der das kontrolliert. Mhm. Ja, ist denn das nicht vorher kontrolliert worden? Irgendwelche Plastiktüten müssen einen Aufdruck haben, dass es eventuell für Kinder gefährlich ist, wenn sie sich das über den Kopf ziehen. Ja, das ist so, wenn man eine Plastik...
ja, also Tüte. Du gehst davon aus, dass es Eltern gibt, die das nicht wissen, ne?
Ja, also was für eine komische Art von Kontrolle ist das eigentlich?
Bisschen zu da, gibt es das eigentlich immer noch, dass die Banane eine gewisse Krümmung nicht oder eine Gurke so und so...
ja, da hat man ja gezüchtet, dass sie nicht mehr ganz so
nicht krumm mehr so ist, krumm ne? sind, so, also Kontrolle. Leute, ich bin ja sowas von deutsch zwischendurch. Also ich, wenn ich mit der Bahn fahre, ich fahre nicht schwarz. Ich bin noch nie in meinem Leben schwarz gefahren. Moment, einmal habe ich irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, in einer anderen großen Stadt und habe da die Zonen irgendwie nicht richtig mitbekommen. Und da wurde ich kontrolliert. Und der Kontrolleur, hat mich irgendwie erkannt, so aus dem Fernsehen. Und der sagt, ach Herr Thiel, Sie kommen ja auch so und so. Ja, Sie können natürlich nicht wissen, dass Sie jetzt hier die Zone verlassen haben. Naja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. So. Aber ich bin so deutsch, dass wenn ich mein Ticket habe und es kommt ein Kontrolleur, Leute, ich habe ein schlechtes Gewissen.
Richtig, das kann ich.
Wie kann das sein?
Mit einer Monatskarte, immer so. Eine Monatskarte gehabt. Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ich sitze irgendwann so vor Corona am Gate, am Flieger und so. Leute, ich gucke mindestens dreimal nochmal wieder auf mein Ticket. Sitze ich jetzt hier am richtigen Gate, bin ich da so, Also so einen kleinen Hauer habe ich da auch, ne?
Ja, aber wir sind es gewohnt, Dinge zu kontrollieren. Also wir sind ja sehr sorgfältig.
Ja.
So, also wir gucken ja, es stimmt das jetzt mit dem Geld, mit der Fahrkarte, mit was auch immer, mit dem Zettel und mit dem Kassenbon, wenn wir was umtauschen wollen und. Deshalb haben wir ja so Probleme damit, wenn jemand jetzt einfach frech an die Kasse kommt und so, oh nee, den Bon habe ich nicht mehr, keine Ahnung. Ne? So.
Oder bei, wenn ich so Beratung, Online-Beratung auf hier mache, ihr Lieben, ich bin super pünktlich, wenn um 16 Uhr, wenn der Termin um 16 Uhr, ich werde um Punkt 16 Uhr, werde ich den Klienten anmorsen, skypen, sonst wie was. Die lachen sich schon manchmal so schlapp. Ich sage, im nächsten Leben werde ich so Zeitansage oder so. Vielleicht sage ich, es ist so.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Ich bin so auch erzogen. Ich finde es so, und jetzt haben wir Kontrolle und da haben wir ja auch den Begriff Kontrollzwang. Mhm. Da geht es ins Pathologische, da geht es ins Zwanghafte. Dreimal nochmal kontrollieren, ob ich den Herd ausgemacht habe und dies und das und jenes. Mhm. Aber nur zu eurer Beruhigung, ganz grob, vom Zwang, also vom krankpathologischen Zwang, sprechen wir nur dann, wenn ich weiß, dass es Quatsch ist, was ich mache, ich auch darunter leide und es nicht abstellen kann. So. Was mich jetzt angeht, dass ich pünktlich bin, was meine Termine angeht und dass ich nochmal gucke, ob mein Ticket stimmt oder nicht, darunter leide ich nicht. Ich halte es auch nicht für ganz durchgeknallt, also da kann ich noch mit leben. Und von da halte ich mich dann nicht jetzt für zwangsgestört.
Nee, ich auch nicht, weil du bist eigentlich nämlich vom Typ her bist du eher so ein bisschen schlampig, ne? Also nicht, du bist ja nicht der, du bist ja in anderen Bereichen nicht.
Haben wir nicht gerade wieder eine Funkstörung hier?
Nein. Hör mich doch zu. Du bist doch überhaupt nicht dieser hyperpingelige Typ, nee, der jetzt überall nochmal mit einem Taschentuch drüber geht und,
nee, leider
und
nicht.
Dein Brot in absolut gleichmäßige Quader schneidet und nee, sowas. Überhaupt
kenn ich
nicht.
Aber eine andere Frau, die kenne ich ziemlich gut.
Oh Mann. Oh Mann.
Komm, darf ich das sagen? Wenn Annika ein Bonbon aus dem Papier rauswickelt, eine Praline, dann, Leute, wird sie hinterher das Papier in einer ganz bestimmten Art und Weise zusammenfalten, bevor sie das irgendwie wegschmeißt. Ja. Also, wenn wir, wie im guten Krimi, ne, wenn du die Mörderin gewesen bist und du sitzt neben der Leiche und haust ihr erstmal nochmal einen Bonbon rein.
Natürlich.
Da weiß jeder Detektiv sofort, ah, das war wieder Annika, weil, guck mal hier, die hat wieder das Papier so und so gefaltet. So ist es.
Ja, Mr. Marple.
Du wärst nicht gut als Mörder oder
Dieb auch nicht.
Oder so.
Du lässt nämlich deinen ganzen Müll neben dem Lied.
Die KTU, die bräuchten wir gar nicht, ne?
Ne, die bräuchten wir gar nicht.
Nee. Annika, Tilly hat schon wieder rumgesaugt. Ja.
Tilly hat alles liegen lassen und ich habe die Bonbonpapier verfaltet.
Ja, also wir müssen irgendwie auf ehrliche Art unser Geld verdienen.
Ja, irgendwie funktioniert das nicht.
Nee.
Diese Quarkbällchen sind ja auch super, ne?
Toll, ne?
Ja. Und die morgens mit dem Tee? Hat was. Ja.
Also Kontrollzwang, eben das Ding. Jetzt mal noch ein ernsthaft, es gibt Menschen, die leiden wirklich extrem drunter.
Ja, ne?
Und das ist auch, das ist fürchterlich. Es gibt, ich kann es immer nur sagen, kognitive Verhaltenstherapie, die Therapiemethode der Wahl bei Zwängen. Also wenn jemand das Gefühl hat, und das ist wirklich, ich leide darunter. Und ich weiß, dass was ich mache eigentlich Quatsch ist. Ich kann es aber nicht abstellen. Dann ab, auch wenn es ein bisschen wartet, Wartezeit ist, schiede ich wohl, dann ab zum Therapeuten oder geht in eine therapeutische Klinik und das sollte behandeln. Und je älter daran geht, umso einfacher wird es.
Weil wirklich, es macht dann ja wuschig, ne? Wenn du das Gefühl hast,
erschränkt dein Lebens. Es schränkt deinen Freiraum so ein. Also,
mach mal ein Beispiel.
Ein Beispiel? Komm, das haben wir gar nicht pathologisch. Du erinnerst es Jahrzehnte her. Wir waren auf dem Weg nach Norwegen mit dem Auto, waren auf der Autobahn von Hamburg und mitten auf der Autobahn sagt Annika, sag mal, also haben wir die Kaffeemaschine ausgeschaltet, aber scheiße. Und die Fähre fuhr. Also man hat nicht mehr so richtig viel Zeit gehabt, nochmal zurückzugehen. Und ein zwangskranker Mensch würde selbstverständlich umdrehen und würde dann, und natürlich war die Kaffeemaschine, weil das Automat Tismel gibt, die funktionieren einfach. Die waren natürlich ausgestattet, aber der würde nie im Leben weiterfahren. Der würde natürlich umdrehen und sagen so. Und der würde noch tausend andere Sachen verpassen, weil er eben nochmal guckt und nochmal guckt und nochmal.
Wahrscheinlich 10-mal zurückfährt, ne?
So ungefähr. Ja. Also da gibt's verschiedene jetzt, aber das ist ein anderes Thema.
Na, nur um das mal klar zu machen, weil nicht jeder, auch nicht von unseren Zuhörern, hat jetzt unbedingt eine Zwangsstörung und weiß, wie das nun genau aussieht.
Gut, also es gibt Verhaltenszwänge, wie dieses eben wieder zurückfahren oder bestimmte Sachen immer wieder normal machen. Es gibt auch Zwänge. Zum Beispiel, hattest du nicht sowas auch, dass du so immer so kacheln?
Aber es war nicht unbedingt zwangsweise. Wenn ich da gestanden habe, habe ich da Spaß dran gehabt. Mhm. Aber ich kann mich auch dahin stellen und das nicht tun.
Okay.
Aber ich kann übrigens auch in aller Ruhe die Bonbonpapiere so irgendwo speisen. Also hier.
Ja, kannst du, ne?
Ja.
Aber
ich habe Spaß dran, das so zu machen. Ganz einfach. Mhm. Ich habe einfach Spaß dran. Mhm.
Und dann gibt es auch so Zwänge, das ist auch so fürchterlich, dass du dann irgendwo im Kopf das Gefühl hast, du fängst an zu zählen, so Zielzwänge, so drei, also es muss immer eine gerade Zahl rauskommen bei diesem und jenem. Und wenn du so eine Rechenaufgabe hast und die Zahl ist nicht gerade, die da raus kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass was Schlimmes passiert.
Oha.
Dass vielleicht dein Vater krank wird oder dein Kind oder ein Unfall oder so. Also so ganz skurrile Sachen.
Okay. Ne? Und das sagen dir dann Zahlen.
Zum Beispiel. Also es hängt sich dann an so etwas auf. Bestimmte Muster, die du legen musst. Und die dann auch so aufgehen. Wenn die nicht aufgehen, ist das schon schlechtes Zeichen. Da kommt noch ein bisschen magisches Denken mit dazu. Da haben wir wieder das Kontrolle. Ich versuche bei Zwängen sowieso, es geht ganz viel darum, Angst abzubauen. Also wenn ich jetzt das und das mache, bei Verhaltenszwängen, dann weiß ich, es wird nichts passieren, dann kann ich beruhigt sein. Also hinter jedem Zwang steckt eigentlich eine Angsterkrankung dahinter. Und ich versuche durch die Zwänge die Kontrolle, da haben wir es wieder, eine gewisse Kontrolle wieder zu bekommen und aufzubauen.
Meine Güte.
Ganz schlimm, das Leiden ist irre, man mag mit keinem drüber reden. Zwänge entwickeln sich manchmal schleichend.
Auch aus Situationen raus oder Vorkommnissen und Erlebnissen.
So, das muss man dann genauer gucken, was wirklich tendenziell ist. Gibt manchmal auch genetische Aspekte, also wenn in deiner Familie auch schon zwangserkrankte Menschen hervorgekommen sind, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher bei dir. Dass du auch sowas hast, aber es können auch irgendwelche, wirklich Erkrankungen zum Beispiel auch. Ich hatte mal eine Patientin, die eine Zwangserkrankung hatte nach einer Krebserkrankung, weil sie da das Gefühl hat, sie würde von innen drin vom Krebs verseucht.
Na, das verstehe ich aber, ne?
Ja, es ist nicht nur bizarr manchmal, aber man kann da durchaus so Sachen auch erwähnen. Aber man kann es auch wieder verlernen. Also es ist ein erlerntes Verhalten. Alles, was man mal erlernt hat, kann man durch Training wieder verlernen.
Nun sind wir doch aber als Deutsch, nun haben wir ja festgestellt, also relativ kontrollaffin. Ne?
Ja.
Wir mögen das ja ganz gern, so dass alles so auch seine Ordnung hat und dass das nun alles, und dass wir auch alles kontrollieren und überprüfen und dass wir es gern haben, wenn alles kontrolliert wird, dass wir es auch gern haben, wenn wir für jede Geschichte die Obrigkeit anrufen können, weil da gibt es eine Regel für die Heckenhöhe und der Nachbar kann doch nicht einfach die in halben Höhe machen und so weiter. Und dann plötzlich kommt da eine Gruppe daher, die dann aber nicht geimpft werden will. Wie passt das denn? Wie passen die denn in diese Kontrollgeschichte? Also die auf einmal sagen, nee, also wir lassen unser Leben, das ist ja die Formulierung auch gewesen, nicht von der Politik kontrollieren. Wir wollen frei entscheiden. Das fand ich so
Ja, so skurril, ne?
Ja, weil es wirklich skurril war. Also genau an der Stelle, da wird dann... Also es geht nicht darum zu protestieren, dass das, ich weiß nicht, irgendwelche Sachen, die ich verstehen würde, also was weiß ich, dass jemand nachts irgendwo gerne noch auf dem Bürgersteig sitzen würde und feiern, was sie einfach tun, was aber verboten ist, oder solche Sachen, das würde ich ja noch verstehen, aber hier gehen sie so richtig auf die Straße. Ne?
Fühlen sich als was Besseres? Sie haben das Gefühl, ja, also ich weiß, alle anderen sind ja Schafe, die mitlaufen irgendwie.
Ja.
Und ganz grausam. Ich habe mit 1, 2, 3 Leuten zu tun gehabt, die so denken. Die waren vollkommen veränderungsresistent. Da war keine Chance. Die haben so ihre Theorien, so in ihre komischen Theorien im Kopf, diese Gebetsmühlenartig wiederholen. Und die auch alles andere nicht gelten lassen. So. Mhm. Okay, dass die mit dem ihrem eigenen, aber vor allen Dingen mit dem Leben anderer spielen. Es gibt wieder eine Studie, wonach auch Eltern, die nicht geimpft sind, wirklich mit dem Leben ihrer Kinder ausspielen, die durch die dann wiederum schnell angesteckt werden können. Also, naja, komm. Du weißt ja, es gibt diesen Begriff der Reaktanz. Ich reagiere auf Freiheitseinschränkungen, auf Empathie, ja. Damit, dass ich genau das Gegenteil von dem mache, was gefordert wird.
Mhm. Ja.
Und das scheinen Menschen zu sein, die diese Reaktanz in extremer Weise leben.
Mhm. Das hat mich bloß einfach immer wieder gewundert, weil es ja überall sonst eher der Ruf nach einer starken Hand ist oder nach irgendwie, ja, da muss es doch aber jemanden geben, ne? Also Ministerien werden ja angeschrieben, es gibt so und so viele Briefe an die Polizei, an ich weiß nicht, was für Organe, für Ordnung hier, für Durchsetzung der Regeln oder Gesetze dort zu sorgen. Und ausgerechnet an der Stelle protestieren Leute wirklich, gehen auf die Straße. Das tun sie ja in anderen Bereichen nicht. Also ich sehe keine Leute für mehr Rente oder irgendwie sowas protestieren. Also Dinge, die ich vielleicht noch für sinnvoll halten würde. Nö, sondern da geht man auf die Straße. Und das finde ich, also gerade wo es um Kontrolle, aber auch um Kontrolle über das eigene Leben und über Krankheit, über eine Pandemie, wo es um die Kontrolle wirklich innerhalb auch einer Gesellschaft darum geht, diese Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Und da sich auszuschweren und zu sagen, nee, also ich lasse nicht mein Leben kontrollieren,
also da ist so widersinnig. Es wird sicherlich auch nicht den einen geben.
Da nee, bestimmt für unterschiedliche Gründe.
Ich habe mit einem geredet, der hat mir dann irgendwie nach 1,5 Stunden, weil wir zusammen im Auto saßen und er mich von A nach B gefahren hat. Übrigens, nachdem er getestet wurde, dass er eben kein Corona hat, sonst wäre ich bei dem nicht eingestiegen, hat er gesagt, er hat Angst, weil er Angst vor den Nebenwirkungen und den Langzeitwirkungen von solchen Impfungen hat. Weil er sagt, das ging alles viel zu schnell und er hat also Angst, dass da irgendwas mit ihm langfristig passiert. Da siehst du auch wieder, ne? Angst. Mhm. Angst im Hintergrund. Da hinter diesen Leuten, das sind keine mutigen Leute, da steckt Angst dahinter.
Also bist du der Meinung, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die Kontrollverluste oder sowas bekämpfen oder Kontrolle wieder drüber haben wollen oder auch nicht, da muss man immer eigentlich erstmal die Angst suchen, ne?
Also bei bizarren Verhaltensweisen, das ist ja dieses psychologische, so, das Phänomen ist, und das lernen wir ja eben halt auch in der Therapieausbildung und im Studium, jedes auch noch so bizarre Verhalten hat irgendwo im Hintergrund einen Grund. Er mag nicht logisch sein für uns, aber irgendwo, wir finden den, wenn wir lange genug suchen, wir finden schon einen Grund, weil kein Mensch macht ein Verhalten, ohne dass er einen Benefit davon bekommt, ohne dass er irgendwie einen Vorteil davon hat. Und wenn das Verhalten jetzt Richtung Kontrolle auch Ritter und Zwang, wenn das Verhalten dazu dient, dass man kurzfristig sich besser fühlt. Mhm. Wenn ich mit anderen Leuten auf die Straße gehe und gegen Corona-Maßnahmen protestiere, dass ich mich kurzfristig solidarisch fühle mit anderen und besser fühle und so. Mhm. So. Ne? Und das sage ich jetzt mal wertfrei. Also jetzt, dass wir beide, ich bin dreimal geimpft, du jetzt auch bald, dass wir da eine ganz andere Linie haben. Das ist vollkommen klar. Also muss ich nur noch mal sagen, also, Verhalten zu erklären, heißt, sich es gut zu finden. Aber es ist manchmal weh, also Psychologe muss einfach versuchen, Verhalten zu erklären, auch wenn es noch so skurril ist.
Es geht ja nur darum, Dinge zu verstehen. Mhm. Das heißt nicht, die gut zu finden. Nee. Ne? Also muss man im Grunde genommen bei so einem Verhalten dann auch die Angst suchen. Ne?
Ja.
Ja. Und dann, da sieht man sie ja auch, die Angst davor, aber auch die Angst davor, dass eben andere über ihr Leben bestimmen.
Hm. Hm. Mhm. Ja, ja, und eine Mischung draus und dann werden irgendwelche vermeintlichen Wissenschaften, Untersuchungen, sonst wie was rausgeholt, die eben belegen, dass diese Impfungen nicht gut sind und dann.
Aber wieso haben die keine Angst? Ich habe ja eine Scheißangst vor dieser Krankheit. Mhm. Ne? Das Ganze ist ja ein Beispiel dafür, für mich, für solche Geschichten, die so ein bisschen skurril laufen. Ne?
Aber da wird wieder das so also in deren Kopf wirklich, wird das so abgewogen, naja, die Zahlen stimmen ja sowieso nicht.
Ah ja.
Und ganz andere Zahlen und Untersuchungen werden ja überhaupt nicht publik gemacht, die dagegen sprechen. Bis hin zu diesen ganz süßen Geschichten, dass ja dann doch hinter einem Bill Gates steckt oder diese Sachen, wo leider auch Xavier Naidoo und sowas damit mischen. Wo es so dann so wirklich, tut mir leid, dann doch ziemlich verrückt wird.
Aber es liegt wahrscheinlich auch wieder daran, wie es eben so oft ist, wenn Leute Angst vor irgendwas haben, dass sie das nicht kennen.
Ja.
Du kannst ja nur Angst vor Ausländern haben, wenn du keinen Ausländer kennst.
So.
Und genauso ist es hierbei. Also, ich meine, wir haben nun wirklich in der Nähe wirklich dicht bei uns dran im Freundeskreis Fälle gehabt. Mhm. Und ich lag im Krankenhaus, nicht weit entfernt von der Station. Und wo ich gesehen habe, wie alle möglichen Leute vermummt und so und hin und her wandelten und aus diesen Schleusen wieder rauskamen. Mhm. Und als ich ins Krankenhaus kam, wurde ja auch erstmal, es war ja auch eine Infektion, also wurde erstmal überprüft, was für eine Infektion ist das? Also kam ich auch erstmal auf so eine
Quarantänestation,
ja. Wo alle erstmal hinkommen. Mhm. Ne? Und das, was da abgeht, ist auch nicht so einfach, sondern da siehst du schon die Angst und siehst auch, wie sorgfältig alle möglichen Leute gekleidet sind und überprüfen und Kontrolle.
Mhm. Ja.
Ne? Und versuchen, Kontrolle über diese Krankheit zu bekommen.
Mhm. Aber wir werden damit leben, dass wir im Leben immer ein Restrisiko haben.
Mhm. Das heißt, wir
und
können
damit
sowieso
umzugehen, das ist auch die Kunst. Also wenn jemand eher da empfindlich ist, eher sehr ängstlich ist und wirklich Lebensangst hat, also Angst vor eben dieser Kontrolle, vor diesem Kontrollverlust, die auch nicht bestimmte Sachen einfach mal verdrängen können. Mhm. Da ist Verdrängung mal zwischendurch mal eine ganz sinnvolle und gute Angelegenheit.
Naja, da müssen wir uns ja eigentlich sowieso dran üben, weil wir alle auf ein Ende hin steuern. Wir werden alle in unserem Leben ein Ende finden. Das heißt, wir sterben.
Ja.
Früher oder später wird das so sein.
Ja.
Und das passt keinem von uns. Und keiner möchte sich damit beschäftigen. Wirklich keiner. Und diese Kontrolle, die wir nicht haben, wir haben nicht die Kontrolle darüber, wie lange unser Leben funktioniert. Das ist eigentlich schon mal ein ganz schöner Angriff auf unser Selbstwertgefühl und auf unser auf unser Selbstbewusstsein, weil wir das einfach nicht abschätzen können.
Und da bin ich ein ziemlicher Verdränger.
Ja. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
In gewissen Rahmen. Trotzdem sollte man, wenn es weh tut und ich weiß nicht was, doch rechtzeitig zum Arzt gehen. Ich kenne Leute, mein anderer Bruder, der gestorben ist, der hatte unglaublichen Schiss vor Krankenhäuser, vor Krankheit, vor Ärzten. Und da kann man auch sagen, wäre früher hingegangen, rechtzeitiger, dann wäre es vielleicht, nicht ganz so schlimm ausgesehen, ne? Eine Mischung finden. Also ich finde schon Momente haben, wo man sagt, scheiße und drauf. Ne? Und eine gewisse Leichtigkeit auch im Leben zu haben. Ja. Und dann war in bestimmten Momenten auch wieder klar werden, so, das Leben ist endlich. Ja. So eine Mischung auswählen, das finde ich gut. Aber sich nur von der Angst zitieren zu lassen und oh Gott,
ja, es nimmt einem genau die Momente, die man ja eigentlich haben möchte.
Ja.
Die, vor denen man eigentlich Angst hat, dass man sie verliert, verliert man in dem Moment auch schon. Dass man diese Freude, die man im Leben hat, dieses, die Freude auch darüber, bestimmte Sachen erleben zu können. Ne? Ich ärgere mich eigentlich manchmal, das habe ich ja neulich schon gesagt, darüber, dass ich manche Dinge in meinem Leben nicht besonders genossen habe. Einfach, weil ich dachte, ich habe unheimlich viel von diesen Momenten. Nee, habe ich nicht. Komm nicht automatisch wieder. Einfach, weil sich die Vorzeichen ändern. Entweder es wird in den Ländern, in denen man gewesen ist, verändert sich das politisch, verändert sich alles. Es wird abgerissen, neu gebaut, keine Ahnung. Und man selber verändert sich auch. Also wenn man jetzt irgendwo auf der Terrasse sitzt und es ist wunderschön und man guckt von seinem Ferienhaus, egal wo, irgendwo auf eine tolle Landschaft und man sitzt mit seinem Hasen da, dann nicht ins Bett gehen, sondern eine zweite Flasche Wein aufmachen und das erstmal noch richtig genießen und sagen, dieser Moment ist so schön, ich möchte gar nicht, dass der zu Ende geht. Komm, so. Lass uns noch eine Runde genießen.
Genau. Auch wenn man weiß, ich muss morgen früh wieder aufstehen und muss wieder arbeiten.
Ja,
scheiß Hund drauf.
So. Es ist wahr, natürlich muss man arbeiten und natürlich, aber und wenn man sein Mäuschen lieb hat, dann soll man das dem auch zeigen und sagen. Du weißt nicht, ob er nicht plötzlich auf dem Küchenboden liegt. Ganz ehrlich, das ist Scheibenkleister, so zu denken, aber vielleicht hilft es einem ja doch zu sagen, Mensch, ich genieße das. Ich genieße mein Leben. Ja. Also ich möchte jedenfalls in Zukunft ein bisschen mehr davon haben. Und ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, das so ein bisschen noch mehr so anzugehen. Weil ich weiß nicht, wann ich wieder platter niederliege.
So.
Ja.
Und da geht es um eigentlich die Momente.
Ja.
Wir haben es schon in vielen Varianten gesagt, aber die Momente, die, wo es einem gut geht, wo es schön ist, genießen.
Ja, so. Und in den Momenten habe ich die Kontrolle über mein Leben. Ich habe sie. Und ich kann sagen, ich will das jetzt haben. Ich will jetzt mich freuen. Ich bleibe hier draußen noch ein bisschen sitzen. Ich genieße den Moment im Bett. Dreh mich noch mal um und schlaf noch eine Runde. Wie nach diesem Podcast. Und ich amüsiere mich noch mal so. Das ist,
ja.
Die Kontrolle zu haben, das finde ich, das ist doch das Größte, das, was wir Menschen haben.
Ja.
Dass wir wirklich die Kontrolle darüber haben, wie wir einen Moment empfinden. Und wir können ihn uns ständig vermiesen, indem wir uns das immer wieder vermiesen lassen, indem wir immer wieder denken, jetzt wieder immer noch mal external, was wir ja vorhin hatten, kommt wieder irgend so ein Mist daher. Der Nachbar bohrt irgendwo und dies und jenes. Oder wir sagen internal, das ist jetzt wichtiger für mich, ich fühle mich gerade wohl. Scheiß der Hund drauf, dass der gerade bohrt, aber mir geht's gerade ganz gut und das ist viel wichtiger.
So.
Denn darüber habe ich Kontrolle.
Ja. Mäuschen, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, ne?
Sehr schön.
Habe ich das genau. Nicht weise gesagt?
Oh, ah. Ich könnte stundenlang zuhören.
Das sehe ich, dir fallen die Augen schon wieder
nein,
zu.
Nein, nee, gar nicht. Nein.
Tilly hat nämlich keine Kontrolle über seine Augenläppchen, über seine Augenlider.
Ich habe letztens gelesen, aber das ist ein anderes Thema, wenn man müde werden sollte und es geht irgendwie, soll man denn die Augen zumachen, nur Powernap machen. Ich mache gleich einen Powernap.
Ja, das macht das. Das ist eine gute Idee. Ja, schlafen wir noch eine Runde, ne?
Ja, na klar.
Das finde ich gut. Und so. Geben dem einfach nach, ne?
Ja, ja, einfach so.
Einfach so.
Einfach so.
Da haben wir nämlich Kontrolle drüber.
Genau. Was für also, ein Thema.
Es war wieder schön mit euch.
Ja.
Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder,
bestimmt.
Wenn es heißt na? Psychologen
beim
Frühstück.
Frühstück.
Ja.
Ja.
Ne? Habt eine wunderschöne Woche und genießt den Sonntag.
Ja.
Ja.
Und bis bald.
Bis bald dann. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.